Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de. Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung. Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lust auf Vegan Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute in Vegan persönlich habe ich ein tolles Gespräch mit meinem langjährigen Freund Dirk Meier aufgenommen. Wir kennen uns schon sehr lange, wissen ehrlich gesagt gar nicht mehr so ganz genau, wo wir uns getroffen haben, haben aber eben in der Folge festgestellt, dass wir uns tatsächlich sehr lange und auch sehr persönlich kennen, auch schon sehr oft getroffen haben. Und ich kenne ihn und kenne auch so seine Ansichten und das Ganze hat sich lustigerweise total spontan ergeben. Das heißt, wir haben irgendwie schon vor ein paar Monaten gesagt, wir wollen auf jeden Fall eine Folge zusammen machen und haben uns dann aber innerhalb von irgendwie 1-2 Stunden zusammengeschrieben über WhatsApp und haben dann spontan einen Zoom-Talk gemacht, der, wie ich finde, extrem gut geworden ist. Und ich hatte eigentlich 3 Themen. Wir haben eigentlich nur ein Thema wirklich abgehandelt, weil Dirk auch jemand ist, der, ja, ich sag mal, nicht zwingend meine Ansichten teilt. Ich weiß, wir sind auf einer Linie, aber es soll ja auch nicht immer nur jemand hier sein, der gleich auf meiner Linie ist, sondern der vielleicht auch eine andere Ansicht hat oder was bei ihm sehr spannend ist. Wir hatten 2 verschiedene Einstiegswege zur veganen Ernährung, zum veganen Leben. Und ich würde das Ganze heute quasi mal deklarieren als Staffel Dirk Meier Folge 1, denn da werden mit Sicherheit noch ein oder vielleicht sogar 2 Folgen kommen, wo wir auch nochmal, heute reden wir sehr über die vegane Ernährung, aber wir werden auf jeden Fall mindestens nochmal eine Folge machen, wo wir über quasi unser veganes Leben, die vegane Lebensweise reden. Und ich denke, wir werden auch nochmal eine Folge machen, wo wir dann auf das Thema Ethik, Tierrecht, Tierschutz und so weiter eingehen. Also ich denke, da wird noch was kommen. Ja, mehr spoilern will ich gar nicht. Die Folge ist lang genug, wie immer bei mir. Ich biete viel Content, aber es ist eine wirklich tolle Folge und wir haben auch eine spannende Erkenntnis ausgearbeitet, die auch mich wieder zum Nachdenken angeregt hat. Das liebe ich sehr bei meinen Gästen, wenn uns das beide inspiriert und uns beide eben auf neue Gedanken und neue Wege bringt und wir uns dadurch weiterentwickeln können. Ich hoffe, das geht euch heute auch so. Ganz herzlich freue ich mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast. Und wo ihr mir auch natürlich sehr helfen könnt, ist, wenn ihr die Links zu meinem Podcast in Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music und Spotify und in allen anderen Apps eben an eure Freunde, Familie weiterverbreitet und diese abonniert. Das bringt mich im Tracking einfach weit nach oben. Weil immer viele fragen, ja, ich kann ja nur eine Bewertung bei Apple Podcast abgeben. Jetzt habt ihr vielleicht ein Android-Handy und habt Google Podcast. Also ihr könnt mich auch weiterbringen und mir helfen, indem ihr meinen Podcast teilt und andere dazu animiert, diesen eben zu abonnieren. Das bringt mich auch weiter. Dafür einen ganz herzlichen Dank. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr in Kontakt kommen wollt mit meinen Gästen, mit mir und so weiter, habe ich nach wie vor die Facebook-Seite der Lust auf Vegan Podcast ganz exklusiv für euch am Laufen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge Dirk Meier und mir.
Lust auf Vegan Podcast, die Werbung.
Ja, ihr wisst ja, ich bin natürlich leidenschaftlicher Podcaster und auch Hörbuch- und Hörspiel-Freak. Bei dem Angebot heutzutage ist auch nicht immer so die Zeit oder man ist unterwegs und möchte vielleicht auch von einem Sachbuch eine Zusammenfassung. Und da möchte ich euch heute eine super tolle Sache vorstellen, die ich selbst auch schon nutze und da total begeistert bin. Das ist Blinkist. Die bringen die Kernaussagen von über 4000 Sachbüchern auf zum Beispiel dein Smartphone und du kannst dir das Wichtigste aus dem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Das ist toll. Das sind neueste Ratgeber, das sind zeitlose Klassiker, das sind viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entwicklung, Ernährung und Natur ist auch mit dabei. Und das Tolle ist, am Ende vieler Titel gibt's Tipps, Tricks und Lifehacks, gibt es am Ende vieler Titel für den Alltag und für den Beruf und es gibt Blinkist auf Deutsch und Englisch. Wenn sich das jetzt für euch interessant anhört und ihr wollt mich damit unterstützen für meinen Podcast unter blinkist.de/lustaufvegan in einem Wort. Ihr könnt es nutzen, eigentlich genau wie mein Podcast, ja, beim Spazierengehen, beim Sport machen, nebenbei, zu Hause, als Unterhaltung in Arbeitspausen, im Auto. Also meine Lieblingskategorien sind natürlich Ernährung und Natur, aber als bekennender Nerd auch Technologie oder auch so Sachen wie Persönlichkeitsentwicklung, Motivation. Dem Ganzen bin ich ja auch sehr offen. Unter anderem einer meiner Lieblingstitel ist natürlich die Blinkist-Version von der China Study. Die finde ich halt extrem großartig, weil der komplette Content von dem Buch eben in 15 Minuten sensationell gut und top redaktionell aufbereitet eben präsentiert wird. Was man dann dazu noch sagen kann, jeden Monat kommen circa 40 15-minütige Blinkist dazu. Und für alle, die nach Blinkist tiefer ins Thema einsteigen wollen, gibt es jetzt dann auch die Hörbücher in voller Länge bei Blinkist. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörer von meinem Podcast, also für euch, erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt das Ganze natürlich alles ausgiebig 7 Tage lang komplett kostenlos testen. Das heißt, ihr bekommt 7 Tage lang kostenlos diesen Premium-Account zum Testen. Ich buchstabiere es euch nochmal, blinkist.de. Und der Link für die 25%, mit dem ihr vor allem auch mich und meinen Podcast unterstützen könnt, der ist blinkist.de/lustaufvegan. Natürlich steht der Link auch in den Shownotes zu dieser Episode. Erzähl vielleicht mal was zu dir, also dass dich die Leute so ein bisschen kennenlernen.
Sag mal so die Hard Facts. Wer oder was ist ein Dirk Meier? Dirk Meier ist der Name. 32 bin ich. Musste nochmal kurz nachrechnen. Hatte dieses Jahr noch nicht Geburtstag. Während Corona sind Geburtstage immer so ein bisschen eine andere Wahrnehmung, weil man sich nicht mehr an die Feiern erinnern kann, weil die nicht da waren. Wohne in Köln, bin auch hier geboren und mache Verschiedenes beruflich. Ich habe eine Festanstellung in Teilzeit, 4 Tage die Woche. Aktuell, wie wahrscheinlich so viele andere der Zuhörenden, von zu Hause aus im Homeoffice. Bin aber auch daneben noch tätig als Ernährungsberater und Coach. Hat so ein bisschen was mit meinem ADHS zu tun. Ich kann mich immer zeitweise auf Dinge fokussieren, aber ich brauche die Abwechslung und finde das sehr angenehm, dass mein Leben sich da wie so ein bunter Blumenstrauß quasi zusammenfügt. Die Festanstellung ist bei Greenpeace Energy, dem Ökostromversorger. Und die habe ich über vegetarisch-vegane Messen kennengelernt, dann als Selbstständiger angefangen und dann später eben in die Festanstellung überführt worden, beziehungsweise eine Überführung angestrebt, die funktioniert hat. Und jetzt halt weniger auf Messen unterwegs, unter anderem auch wegen der großen Situation, die aktuell über die Welt hinweg schwappt, gibt es ja nicht so viele Messen. Und finde das tatsächlich sehr angenehm, aktuell von zu Hause arbeiten zu können und trotzdem eben diese Mischung zu haben. Und das heute kommt tatsächlich durch Social Media. Ich habe heute in meiner Timeline angezeigt bekommen, ein Posting von dir zum Thema Podcast. Und dachte, hey, Moment mal, da war doch irgendwas, oder? Dann haben wir uns kurz zusammengeschrieben und das ist jetzt, sagen wir mal, 6-7 Stunden vor dieser Aufnahme her.
Ja, das ist eine sehr spontane Folge. Aber wie gesagt, das Gute ist, wenn man sich kennt, kann man so ein Wagnis locker eingehen, ja. Also ich habe gerade überlegt, also ich bin ja auch bei Greenpeace Energy über dich, aber trotzdem haben wir uns vorher schon gekannt. Aber egal, wir kriegen es vielleicht noch raus im Lauf der Folge. Jetzt sagst du, das weiß ich auch, du bist also Ernährungsberater und Coach und auch extrem sportlich, zumindest hobbymäßig mal auf jeden Fall unterwegs, das weiß ich. Was war denn zuerst, die vegane Ernährung oder das Coaching?
Tatsächlich, erst kam das Studium, dann kam die Ernährungsberatung und dann kam irgendwann die vegetarisch-vegane Entscheidung, wo ich dann vieles von dem ursprünglich Gelernten, was jetzt Ernährung angeht, wieder hinterfragen musste. Also es war nicht, dass ich quasi die Fakten gelernt habe und dann so kognitiv, rational gesagt habe, ah, mehr Pflanzen, weniger tierische Lebensmittel, okay. Sondern diese Entscheidung über die gesundheitlichen Auswirkungen von tierischen Lebensmitteln überhaupt nachzudenken, das war gar nicht meine Intention, als ich den Wandel quasi vollzogen habe, sondern ich war ein halbes Jahr im Ausland. Ich habe ein halbes Jahr in Japan gelebt, in Tokio. Das quasi nach dem Studium, vor dem Beginn meiner Arbeitszeit gemacht. Und das war so ein Testballon irgendwie, wo ich eigentlich auf verschiedenen Biofarmen arbeiten wollte, so Work-and-Travel-mäßig für ein halbes Jahr, ne, Selbstfindung, wie das halt, ja, so Akademiker in Deutschland irgendwie anstreben teilweise. Was ich aber so interessant fand, ist, dass diese Verheißung von diesem fremden Land, was ich immer total idealisiert habe, relativ ernüchternd war. Also das ist halt auch einfach ein Land, wo Leute viel arbeiten und wenig echte Verbindungen haben. Das Praktische ist nur, weil ich als Outsider dort war und genau wusste, das ist jetzt ein halbes Jahr, konnte ich mich viel mehr mit mir selbst beschäftigen. Ich konnte mir teilweise Fragen stellen, die ich mir in meinem privaten Umfeld nicht gestellt hätte. Eine von den Fragen war halt eben, finde ich es richtig, Tiere zu töten und zu essen? Und dadurch, dass ich mir die Frage nie gestellt habe, musste ich nie hinhorchen, was denn die Antwort gewesen wäre. Ich habe halt nur da angefangen, mir diese Fragen zu stellen, habe auch viel meditiert, jeden Tag eine Dreiviertelstunde, mich viel mit dem Buddhismus und dem Hinduismus auseinandergesetzt. Tatsächlich auch zum ersten Mal so richtige Empathie erfahren gegenüber anderen Menschen. Also nicht so, ah, ich sehe, dir laufen Tränen über das Gesicht, wahrscheinlich bist du traurig, sondern dass ich so anhand von Spiegelneuronen wirklich die Trauer mitfühlen kann. Und dann dachte ich mir, oh Moment mal, das habe ich auch Tieren gegenüber. Mhm. Und ob das jetzt ein Hund ist oder ob das eine Kuh ist oder ob das ein Schaf ist oder ob das was auch immer ist, ein Fisch ist, diese Wahrnehmung, dieses Gefühl von Leid und Leid nicht empfinden zu wollen, verbindet mich damit diesen Tieren. Damals hatte ich so ein paar, heutzutage würde man sagen, toxische Glaubenssätze, die da waren, um mich gut zu fühlen, muss ich mich männlich fühlen. Um mich männlich zu fühlen, brauche ich viele Muskeln. Um viele Muskeln zu haben, brauche ich viel Eiweiß. Dadurch, dass ich Soja nicht vertrage, muss es tierisches Eiweiß sein. Und deswegen esse ich Tiere. Und ich habe mich damals Low Carb ernährt. Also jeden Tag so ein Pfund Hähnchen, 6 Eier, Packung Speck dazu. Also ich kam vom anderen Extrem. Mhm. Ja, und dann kam halt irgendwann die Frage, sind mir meine Muskeln wichtiger als das Leben von Tieren? Dazu konnte ich nicht Ja sagen und in den Spiegel schauen. Also entweder nicht mehr in den Spiegel schauen, okay, das geht nicht, ich muss mit mir leben, egal wie lange ich lebe, muss irgendwie mit mir klarkommen. Und dann war die Entscheidung, okay, lass doch mal gucken, was passiert, wenn ich weniger Eiweiß esse, wenn ich weniger Tiere esse. Das war im April 2014, also jetzt 7 Jahre her. Dann war ich erstmal vegetarisch, weil ich dachte, naja, okay, mit Quark und so kommst du ja locker eiweißtechnisch über die Runden. Und dadurch, dass ich gemerkt habe, dass, was jetzt so Muskelmasse angeht, absolut gar nichts passiert ist, sondern eher sogar meine Symptome, was Neurodermitis, Allergien, Asthma, Heuschnupfen angeht, weniger geworden sind, aber die Muskelmasse da geblieben ist. Dann kam so, ja, so ein halbes Erwachen. Okay, krass, was stimmt noch alles nicht, was ich einfach ungefragt hingenommen habe? Und dann habe ich eben angefangen, mich nochmal erneut in das Thema Ernährung einzuarbeiten und über Entzündungsbotenstoffe, Autoimmunerkrankungen, Allergien und sowas zu lernen. Seit 6,5 Jahren bin ich dann vegan, also im Winter 2014. Jetzt auch schon länger her, als ich manchmal denke.
Ja, das geht mir im Übrigen genauso. Was ich jetzt bei dir sehr spannend finde, jetzt muss ich Acht geben, weil jetzt müssen wir irgendwie zweigleisig fahren. Was ich bei dir sehr spannend finde, ist die klassische Muskelaufbaugeschichte. Ich wusste gar nicht, dass ich so viel älter bin als du. Ich werde 48. Aber ich habe diese ganze, habe ich auch gerade letztens bei der Anna im Podcast erzählt, so vor 20, jetzt muss ich Acht geben, die ist falsch, ich sage, naja, eher 20, 25 Jahren, also in meiner Jugend halt, ja, habe ich auch diese ganze klassische Fitnessstudio, ich bin ja Bewegungslegastheniker, das heißt, was ich liebe, ist Kraftsport, ja, und da bin ich auch richtig fit für mein Alter auf jeden Fall. Und wir machen ja auch immer, also nicht immer sonntags, aber wenn wir Lust haben, mindestens einmal, zweimal im Monat hier in so einem Naturschutzgebiet Baumstämme heben und reifen und so, ja. Patrick Babumien werde ich zwar nicht mehr einholen, aber ich gebe mir Mühe. Aber so mit 20, 25 war ich auch so der klassische Fitnessstudio-Gänger, ja. Und was du da eben, ich meine, so Anfang der 90er, die ganzen Klischees, also irgendwie Putreis, ne, da habe ich eben schon gezuckt, wie du das gesagt hast, und Quark und Frischkäse und dann fettarmer dieser Hüttenkäse, genau, der
Hüttenkäse.
Also ich kenne oder kannte Leute und ich will mich da auch gar nicht drüber lustig machen, um Himmels Willen, aber ich kannte echt eine Menge Leute, die haben sich wirklich, und das ist jetzt kein Quatsch, vielleicht kannst du das sogar bestätigen, die haben sich, ich sag mal, zu 90% von Hüttenkäse und Bananen ernährt. Und die restlichen 10-20% dann von Pute und Reis. Also ich sag immer hier, der Rühl, der Bodybuilder, Weltmeister, tralala, hier aus Darmstadt, der ist auch 48, ja, aber wenn ich dem seine YouTube-Videos ansehe, also der sieht halt eher aus wie 65, ja. Und da habe ich mir damals Gedanken gemacht, so ähnlich wie du, wo ich dachte, also irgendwie komisch, irgendwie Gelenkschmerzen und permanent. Also diese Parallele finde ich jetzt gerade sehr spannend von dir, weil du das auch so ähnlich erzählst. Was ich jetzt aber zusätzlich spannend finde, zu dieser Nummer mit Spiegelneuronen, innere Erkenntnis, Mindset und so weiter, bin ich deutlich später gekommen offensichtlich als du, weil du diese Erfahrung offensichtlich wegen deinem Work and Travel in Japan gemacht hast. Jetzt würde mich erstmal ganz speziell interessieren, was meinst du, war das jetzt ein Zufall? Hätte dir das auch passieren können, wenn du nicht dieses halbe Jahr in Japan gewesen wärst? Beziehungsweise, was ist da die Relevante? Also hättest du jetzt, ich sag mal, auch ein halbes Jahr in Argentinien oder in Nordamerika sein können? Meinst du, du hättest dieselbe Erkenntnis gehabt? War das einfach der Abstand von zu Hause? Oder war das jetzt tatsächlich diese Nummer, dass du irgendwo im Asiatischen unterwegs warst? Das würde mich jetzt mal ein bisschen detaillierter interessieren.
Ich meine, ich kann ja quasi jetzt nicht Zeitreisen machen und so parallele Zeitlinien ausprobieren.
Nein, aber vom Bauchgefühl her. Jetzt nur mal hypothetisch, ja. Also einfach mal geschätzt, sage ich mal.
Ich glaube persönlich, dass es nicht darum ging, in Japan zu sein. Es ging darum, ein halbes Jahr Abstand und Freiheit zu haben von den Erwartungshaltungen, die von meinem Umfeld, ob das jetzt mein Lebenslauf ist, ob das meine Familie ist, ob das meine Freunde sind, dass all diese Erwartungen kurz ausgeklammert werden und einfach sagt, hey, du hast jetzt ein halbes Jahr, mach draus, was du willst. Also vorher ist es so, hey, du hast Abitur gemacht, dann sollst du wahrscheinlich studieren. Hey, du hast einen Bachelor gemacht, dann sollst du wahrscheinlich einen Master machen. Dann ist, naja, je nachdem, ob du Lust drauf hast und ob du die Möglichkeiten hast, machst du einen Doktor oder suchst dir einen Job. So, okay, aber es gibt keine Blaupause für, was machst du, wenn du ein halbes Jahr in einem fremden Land gestrandet bist? Du kannst dann sagen, na, ich mache halt irgendwie Praktika und Volunteer Work oder so. Das war ja mein ursprünglicher Plan. Ich bin nur auf der ersten Biofarm, wo ich gearbeitet habe, sofort krank geworden, weil in Japan im Winter ich da ankam und die Häuser, zumindest auf dem Land, nicht isolieren. Also in dem Zimmer, wo ich übernachtet habe, waren es morgens 0 Grad Celsius. So, hast du die Hände gewaschen in dem Waschbecken und weil das aus Metall war, war danach Eis in dem Waschbecken, den du dir gerade die Hände gewaschen hast und dann gehst du aufs Feld. Ich, Großstadtjunge, am zweiten Tag sofort erkältet gewesen, dann noch allergisch reagiert auf alle Tiere, die irgendwie mit auf der Farm sind und gesagt, okay, das haut nicht hin, ich muss was anders machen. Und dann halt einfach geguckt, okay, ein paar Nebenjobs organisiert, eine WG gezogen mit mehreren Japanern und ein Chinese war auch mit dabei. Und ja, dann einfach überlegt, was will ich denn jeden Tag machen? Ich wusste ja genau, wann dieses Experiment aufhört. Der Einzige, dem ich gefallen musste, war ich selbst. Und es hätte nicht Japan sein müssen, es hätte genauso gut auch ein anderes Land sein können. Tatsächlich, das, was ich so aus dem Buddhismus oder Hinduismus abgekriegt habe, das war proaktiv. Ich habe mir halt Bücher bestellt oder ausgeliehen oder aus dem Secondhand-Laden geholt. Ich habe in einem Secondhand-Laden noch ein Eckhart Tolle-Buch gefunden. Hätte ich auch nicht mitgerechnet, dass ich in Japan Eckhart Tolle finde, aber hat funktioniert. Und Hörbücher. Und ich bin einfach sehr viel spazieren gegangen. Ich war bestimmt jeden Tag 2, 3, 4 Stunden spazieren, hatte immer irgendwie ein Selbstfindungsbuch auf den Ohren als Hörbuch und habe auch ansonsten eben viel meditiert, aber gar nicht mit Leuten, die da sind. Ich war für meine MitbewohnerInnen der komische Typ, der viel mehr meditiert als alle anderen, die sie kennen. Also es hatte null damit zu tun. Und
ja gut, ich meine, es gibt ja die klassischen Work-and-Traveler und dann halt die Au-pairs und irgendwie warst du ja nichts davon dann so richtig, ne, von deiner Beschreibung her.
Was habe ich falsch gemacht? Keine Ahnung. Mich hat vorher keiner gebrieft. Ich dachte ja, okay, ich gehe jetzt einen Monat auf die Farm und da arbeite ich tagsüber und dann habe ich ein bisschen Freizeit. Danach gehe ich auf die Farm. Hat aber nicht so funktioniert. Ich habe 6 Wochen lang, 6 Tage die Woche in einem Café gearbeitet. Das war mega stressig. Das war quasi nur Work. Und dann wollte ich danach irgendwie traveln. Dann dachte ich mir aber schon, okay, ich bin so zufrieden, wenn ich mich einfach auf den Boden setze und in mir selbst versenke. Ich muss jetzt nicht 80 Euro dafür zahlen, dass ich in die Nachbarstadt fahren kann. Dann spare ich das Geld lieber hier, mach das, wenn ich zurück in Deutschland bin. Da kommst du mit 80 Euro halt nicht innerhalb eines Landes woanders hin, sondern kommst sofort in ein anderes Land und kannst da wieder neue Erfahrungen sammeln. Nur, das hat halt mein gesamtes Leben irgendwie umstrukturiert. Vorher war das Ziel so, okay, mittleres Management in irgendeinem Supermarkt. Und nach diesem Wertewandel war das, okay, will ich wirklich meine Unterschrift unter ein Bestellformular setzen, wo drin steht, das Kühlregal ist leer, bitte bringen Sie 10 Kühe um und dann mache ich da Dirk Meier drunter. nee, das wollte ich nicht. So, und dann hatte ich erstmal Sinneskrise quasi, wusste nicht genau, wohin mit mir und kam halt über verschiedene Umwege dann auf diese ganze vegetarisch-vegane Szene. Dachte mir, hey, Moment mal, das hast du doch eigentlich studiert mit der Ernährung. Vielleicht, wenn du dich dann ein bisschen weiter reinarbeitest, kannst du damit Fuß fassen. Ja, hab das dann gemacht, plus noch zwei, drei andere Selbstständigkeitszweige. Und so kam ich dann in diesen Bereich erneuerbare Energien. Aber ja, der ausschlaggebende Punkt war nicht die Gesundheit. Ich konnte tatsächlich erst dieses auf Tiere verzichten ausprobieren, als ich für mich die Entscheidung gefällt habe, ich bin bereit, einen Teil meiner Gesundheit hypothetisch zu opfern, um das zu machen.
Ah, okay.
Ansonsten hätte es nicht funktioniert, weil dann wäre es ja gewesen, okay, ich mache das jetzt, aber nur, wenn ich davon gesünder werde. Und wenn ich anfange, so zu denken, dann gibt es ja Ausnahmen. Dann gibt es ja, naja, dann esse ich halt 6 Tage die Woche vegetarisch und einen Tag kann ich ja Fleisch essen, wird schon nicht so schlimm sein. Solange es um mich geht, ne, um meine Gesundheit, kann ich ja dann für mich das gut heißen, trotzdem Tiere zu essen. Aber darum ging es ja für mich im Moment gar nicht. Es ging für mich darum, das Tier will nicht sterben. Mit welchem Recht stellst du deine Bedürfnisse über die des Tieres? Und in dem Moment war das so, okay, ich will nicht so gesund wie möglich sein und so wenig Tiere wie möglich essen, sondern ich will gar keine Tiere essen und dann gucken, wie gesund ich werden kann. Mhm. Aber die Priorität ist total andersrum. Und ich glaube, dass die Konsequenz der Konsumentscheidung von Menschen ganz, ganz wichtig ist, dass irgendwann die ethische Komponente dazukommt, wo es halt nicht mehr um dich geht. Es geht nicht um deinen CO2-Fußabdruck, es geht nicht um deine Gesundheit, sondern es geht um das Lebensrecht von mitfühlenden Lebewesen. In dem Moment, wo die Entscheidung da ist, kann man konsequent sein.
Ja. Also das finde ich deswegen ganz spannend, weil bei mir war es ja tatsächlich genau umgekehrt. Also ich habe vorher schon als Journalist in Putenfarmen gedreht, war auf der IFA, der Internationalen Fleischer Fachausstellung, und das hat bei mir nicht gereicht, um wenigstens mal vegetarisch zu werden. Und bei mir musste tatsächlich erst die Gesundheit kommen. Und das haben mir auch schon Leute vorgeworfen, ich sei ja gar kein echter Veganer, ich sei Gesundheitsveganer. Ja, ich meine, heute lache ich darüber, weil bei den Leuten, die ich kenne, und ich meine, das mag jetzt nicht unbedingt repräsentativ sein, aber die ethische Komponente, also wenn du das Ganze richtig machst und auch ernsthaft betreibst, kommt die ethische Komponente irgendwann, ich sag mal, automatisch dazu. Also heute, jetzt nach 8 Jahren, bin ich aus absolut ethischer Überzeugung vegan und auch nicht nur in der Ernährung, sondern auch in meiner Lebensweise. Da gehen wir gleich noch so ein bisschen drauf ein, weil das ja bei dir eben auch so ist. Aber ich sag mal, der Auslöser war die Ernährung. Das ist ja immer wieder so eine Diskussion, also quasi unter diesen, es gibt ja diese 10% Hyperveganer, die Veganer als Veganer sind. Ich persönlich denke mir immer, grundsätzlich ist es erstmal wurscht, warum ein Tier nicht stirbt. Hauptsache, es nimmt jemand ernst. Also wenn jetzt jemand sagt, ja, ich mache das mal so in Instagram 3 Monate, weil das gerade cool ist, das finde ich natürlich jetzt nicht so gut. Aber wenn jetzt, keine Ahnung, meine Mutter, die ist Jahrgang 45, ja, wenn die jetzt sagt auf einmal, du, ich trinke keine Kuhmilch mehr, sondern ich trinke Hafermilch und ich esse auch keine Wurst mehr und Fleisch, also ganz wenig, und ich esse ab und zu mal Fisch und ein bisschen Quark, und dann sage ich, hey, cool, finde ich super, ja, und sie merkt ja auch, es tut ihr selber gut. Und wenn jetzt jemand sagt, ich mache das mal langsam, ich probiere das mal erstmal, unterstütze ich ihn. Bei mir war es tatsächlich so, ich habe es von heute auf morgen gemacht, aber auch mit der Prämisse, ich probiere erstmal aus. Nur ich hatte das Glück, ich habe vorher sehr viel Kuhmilch getrunken, also sehr viel Tiermilch getrunken. Und ich habe also nach 2-3 Wochen Pflanzenmilch, habe ich so viele Gicht weg, Knochen, Gelenkschmerzen weg, Magendruck weg, Reizdarm weg, also Haut besser. Ich habe so schnell so viele Vorteile gemerkt, dass ich gesagt habe, ey, geil. Also ich kann mir was Gutes tun und den Tieren, win-win, ja. Also deswegen finde ich es jetzt spannend, dass es bei dir quasi umgekehrt war, was ich auch super finde, was ich eigentlich sogar fast noch bewundernswerter finde. Aber es führt zum gleichen Ergebnis. Und das ist doch irgendwie das Coole an der Sache.
Es gibt ganz viele verschiedene Einstiegsdrogen und die sind in meinen Augen alle gleichwert. Die vegane Botschaft muss halt je nach Zuhörer anders verpackt werden. So, und wenn ich jetzt irgendwie im Fitnessstudio, weiß nicht, bei McFit bin, Kreuzheben mache und da sagt irgendwer, boah, krass, ist doch voll viel Gewicht oder so, wie machst du das denn? Dann ist in meinem Kopf, ne, ich bin ja Vertriebler, denke ich mir, ah, jetzt hast du hier eine Gelegenheit, den Veganismus zu verkaufen.
Ja. Und zwar richtig gut, ja.
Richtig gut, wie ich den verpacke, kommt aber ganz stark drauf an, in was für einer Sprache der andere spricht.
Genau.
Und wenn ich sage, ich habe im Rahmen einer halbjährigen Auslandserfahrung mich zu meinen eigenen Werten finden lassen und daraufhin realisiert, dass andere Lebensformen nicht leiden möchten, weshalb ich auf ethischen Gründen darauf verzichte, Tieren Leid zuzufügen. Ja, das ist eine Möglichkeit, das so zu sagen. Und das ist richtig und authentisch. Die andere Möglichkeit ist aber auch, ob du es glaubst oder nicht, tatsächlich esse ich nur Pflanzen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Dachte, hä, wie, hast du dann irgendwie Muskelzuwachs bekommen? Und dann sage ich auch, ganz ehrlich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall keine Kraft verloren. Und das fand ich schon bemerkenswert. Ganz im Gegenteil, bei mir sind Allergien besser geworden. Habe ich nicht mit gerechnet, war gar nicht meine Motivation. Aber hey, ich nehme es mit, ist ein guter Vorteil. Und bei einem Freund von mir war es ähnlich, wie du es auch beschrieben hast. Der nennt sich bis heute nicht Veganer und der lebt auch nicht vegan. Der trifft aber sehr, sehr viele pflanzliche Entscheidungen. Und das fing an, der hatte quasi Tennisellbogen, also Sehnenentzündung am Ellbogen. Und ich meinte, ich kann nachvollziehen, warum das so ist. Und er meinte, ja, gibt's da nicht irgendwie mit der Ernährung was, was man machen kann? Und dann meinte ich, okay, also ich sehe dein Instagram-Konto, ich sehe, was du isst. Ich kann nicht sagen, dass es das auslöst, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn du dich anders ernähren würdest, es besser werden würde. Und du bist doch ein Typ, du machst doch Challenges, oder? Ich wette, du kriegst es nicht hin, eine Woche lang auf tierische Lebensmittel zu verzichten. So, ja doch, das kriege ich hin und wenn ich es mache, dann weiß ich genau, welches Tier das ist. Ich meinte, okay, cool, ne, du bist doch ein Mann, steh mal zu deinem Wort, guck, ob du es wirklich hinkriegst oder ob du ein Weichei bist. Jetzt kann man das kritisieren, wie man das will, sich so auszudrücken.
Nein,
das
war, wie ich bei dem Typen ankam. Für diese Person war das die perfekte Vorgehensweise.
Ja, und er hat's gemacht, hat dann gesagt, oh scheiße, ich habe jetzt ein Schnitzelbrötchen an der Tankstelle mir gekauft, keine Ahnung, wie die Kuh heißt. Meine ich, ja, ist erstaunlich, oder? Man redet sich selbst das Ganze so konsequent, unterm Strich checkt man gar nicht, wo man überall Tiere ist. Mach's mal eine Woche, sag mir, wie es dir geht. Wenn es dir hilft, cool, wenn nicht, absolut kein Problem. So hat's ausprobiert und er meinte, nicht nur, dass mein Ellbogen nicht mehr wehtut, meine Nase wird frei. Ist spannend, wie das funktioniert, ne? So kam der halt gesundheitlich da rein. Der isst jetzt immer noch, glaube zwei, dreimal im Jahr oder so sein Steak und sagt, nee, ich bin kein Veganer, Veganer sind alles irgendwie Grasfresser, die können mir gestohlen bleiben. Der mag die Szene der veganen Leute nicht, weil da eben auch diese hyperethischen, kommunikationsscheuen VeganerInnen mit dabei sind, die eine Grundsatzdebatte führen, was wichtig ist, aber nur einen Teil abbildet und auch nur einen Teil der Nicht-VeganerInnen abholen kann. Und der meinte aber auch jetzt, hey, guck mal hier, ich habe mir, was nicht, einen neuen Koffer geholt für meine Geschäftsreisen oder eine neue Armbanduhr. Bei der Armbanduhr habe ich jetzt mal geguckt, die hatten auch so ein Metallarmband. Das ist ja auch langlebiger als Leder, ne? Deswegen habe ich Metallarmband genommen und guck mal jetzt hier bei dem Koffer, da gab es das eine, das hat dann so eine Lederapplikation und Leder am Griff, aber hier dieses Nylon, das ist sowieso viel widerstandsfähiger. Deswegen habe ich Nylon genommen. Ich denke mir, ja, kannst ruhig hier und da rechtfertigen, warum du die vegane Variante genommen hast, weil es besser für dich ist.
Egal wie, wenn das sein Weg ist und er sich damit eben besser fühlt, hey, ist doch zielvoll erreicht, ja, absolut.
Dem Tier ist egal, warum das nicht ist. Trotzdem finde ich wichtig, dass wir halt zeitgleich auch diese ethische Grundrechtdebatte klären. Also es muss auf allen Seiten Leute geben, die Leute, die noch nicht sich vegan ernähren oder vegan konsumieren oder vegan leben, fühlen, denken, ethisch sich verhalten, dass man die abholen kann. Und das ist bei jedem anders. Das ist genauso wie wenn du jetzt einen Personal Trainer hast, dann geht das von, ich bring dir bei, wie wir dreimal die Woche eine halbe Stunde zusammen spazieren gehen, bis hin zu, ich trainiere, weiß ich nicht, Nationalspieler in Leistungssportarten. Auf all diesen Ebenen gibt es Personal Coaches und genauso kann es auf all diesen Ebenen auch vegane AktivistInnen geben, die Leute da abholen, wo sie gerade sind. Die Message muss halt nur anders verpackt werden, aber es ist die gleiche Message. Wie du da hinkommst, ist eigentlich egal. Ich glaube aber schon beobachten zu können, dass für den einzelnen Menschen, um wirklich konsequent in den Konsumentscheidungen zu sein, man das Opfer der Konsumentscheidungen mit dem Kopf haben muss, beziehungsweise sogar mit dem Herzen. Ansonsten ist das immer so eine Abwägung. Dann kann ich halt sagen, okay, Leder hat so und so viel mehr Tonnen CO2 pro Quadratmeter als Baumwolle oder so. Und dann kann ich sagen, naja, okay, dafür hält es aber länger und ich kann mir das schön rechnen. Genauso ist es bei der Gesundheit auch. Dann kannst du halt sagen, naja, die optimalste Ernährungsform ist vielleicht ausschließlich pflanzlich, aber zweimal im Monat Fisch und einmal im Monat Fleisch verursacht keine Schäden. Kann gut sein, dass das die gesündeste Ernährungsform ist. Der Mensch kann erstaunlich viel verwerten, ohne Schaden zu nehmen. Das heißt aber für mich noch lange nicht, dass das erstrebsam ist, weil wir klammern ja immer noch aus, dass es eine stillschweigende Opfergruppe gibt hinter all diesen Konsumentscheidungen. Und erst wenn man die mit in seine eigenen Entscheidungen einfließen lässt, glaube ich, hat man die Chance, konsequent zu werden und eben konsequent vegan zu leben. Das muss man nicht jedem sofort auf die Nase binden, ist mein persönliches Empfinden. Und dadurch, dass ich im Vertrieb arbeite, merke ich ja, wenn ich jetzt einfach nur Unternehmen anrufen würde und sage, sie haben keinen Ökostrom, das ist schon schlecht, ne? Was mache ich dann? Nix, werde ich arbeitslos. Sofort. So funktioniert das nicht. Aber die Gründe, warum sich dann jemand dafür entscheidet, können verschieden sein. Der eine will ökologischer handeln, der andere findet mich einfach sympathisch und den Service gut. Der dritte sagt, ach, Greenpeace ist so ein starker Name hier, finde ich total toll. Ich bin sowieso Greenpeace-Fördermitglied. Und genauso kann es bei Veganen auch sein. Der eine sagt halt eben, oh Mensch, guck mal, wenn der so viel Kreuz heben kann, da muss ja irgendwas dran sein. Die schauen dann vielleicht als Doku Game Changers. Der andere sagt, naja, ich bin Umweltaktivist und ich weiß ja eigentlich auch, Tierprodukte sind ökologisch fragwürdig. Der schaut dann vielleicht Cowspiracy oder Seaspiracy oder was auch immer. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, naja, ich fand Fleisch eigentlich nie lecker und irgendwie ekelt es mich auch. Die schauen dann, wenn sie einen starken Magen haben, vielleicht Earthlings oder Dominion. Und von allen Dokus, die man Leuten zeigen kann, habe ich das Gefühl, dass die ethischen, die gefühlsbetonten Dokumentationen die Leute am konsequentesten vegan hinterlassen. Und das sind halt eben die, wo die grausamen Bilder gezeigt werden, leider.
Also da gebe ich dir recht, das ist also tatsächlich genau meine Vorgehensweise auch. Du musst die Leute erstmal an der Stelle abholen, wo sie stehen. Und dann, wenn du so einen, ich sag mal, ein Level, einen gemeinsamen Nenner gefunden hast, ja, dann kannst du entsprechend sagen, okay, der ist ein bisschen, wie du schon gesagt hast, der ist ein bisschen resistenter, der kann sich auch mal Earthlings anschauen, der ist ein bisschen sensibler oder ein bisschen mehr Richtung Klima, der soll sich vielleicht mal Cowspiracy anschauen. Was ich halt meistens merke, dass halt vor allem, also Frauen deutlich empfänglicher beim Thema Milch sind, eben wegen diesem Kalb-Kuh-Mama wegnehmen und so weiter oder auch bei den Schweinen mit den Kastenständen. Wenn du den Leuten erzählst, dass die Tiere mittlerweile so gezüchtet sind, dass die ja mehr Ferkel gebären, als sie Zitzen haben und deswegen immer diese toten Tiere da liegen. Also da kriegst du so ein bisschen eben über die emotionale Schiene. Natürlich kriegst du da auch Männer mit, aber eben, ich meine, ich bin nun mal keine Frau.
Tendenz beobachte ich
aber,
auch.
Aber ja. Ich meine, letztendlich sind wir ja auch Säuger. Du kriegst letztendlich jeden da mit, aber du kommst schneller irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner.
Und der ist halt wichtig, um überhaupt erstmal ins Gespräch zu kommen.
Weißt du, so,
also wenn ich irgendwas gelernt habe durch Vertrieb, ist, ohne eine Verbindung zu der anderen Person hast du keine Chance, irgendwelche Informationen zu vermitteln.
Da kannst du so viel über Ethik erzählen, Gesundheit oder sonst was.
Nee, du bist einfach durch. Und was aber die, in meinen Augen, Voraussetzung für diese Verbindung zwischen zwei Menschen ist, ist Verständnis füreinander. Das wird, ist meine Erfahrung, in vielen aktivistischen Themen gar nicht erst aufgebaut.
Ja, Verständnis
und Vertrauen,
der andere
ist böse. Ja, genau, also der andere ist böse, weil der bringt ja immer noch Tiere um. Aber denk doch mal, jetzt in meinem Fall 8 Jahre oder in deinem Fall 10 Jahre zurück, haben wir auch Tiere gegessen? Ja. Waren wir deshalb böse? Schwer zu sagen. Wir waren auf jeden Fall böser, als wir danach sind, nach unserem Wertesystem urteilend. Aber wir hatten ja trotzdem irgendwie das Entwicklungspotenzial, diese Frage für uns irgendwann anders zu beantworten und halt eben, sag mal, leidärmer, leidvermeidender zu beantworten. Es hilft nicht, über Menschen als gut und böse nachzudenken, sondern zu gucken, wo ist der Mensch gerade und anhand von welchen Glaubenssätzen kann er dieses Verhalten ausüben? Und bei mir war es zum Beispiel der Glaubenssatz, also die Glaubenssatzkette, ne, ich muss, um mich gut zu fühlen, männlich sein, männlich Muskeln, Muskeln aber kein Soja, heißt Tiere essen und deswegen ist Tiere essen okay. Jeder einzelne dieser Glaubenssätze war falsch. Aber ich brauchte halt Abstand und Ruhe und Reflexion, um das hinterfragen zu können. Und das ist ein Privileg, das hat nicht jeder. Wenn du 2, 3 Jobs arbeiten musst, um als alleinerziehende Person für deine 2 Kinder aus, weiß ich nicht, verschiedenen toxischen Beziehungen zu sorgen, hast du vielleicht nicht die Fähigkeit, darüber nachzudenken, ob das cool ist, bei Penny Fleischwurst zu kaufen. Und den Leuten zu sagen, dass sie böse sind, macht die Sache nicht besser. Sondern die Frage ist, wo kann ich die Person gerade abholen? Was ist der nächste Schritt? Und wenn es dann sowas ist wie, oh, ich habe immer Durchfall, wenn ich Milch trinke. Ah, cool, kenne ich, haben viele Leute. Probier mal vielleicht die und die Milch. Die schmeckt vom Mundgefühl her, ist die super angenehm. Ne? Also vielleicht so eine Hafermandelmilch oder so. Angenehme Süße dabei, du hast auch irgendwie so ein bisschen Cremigkeit, flockt nicht zwingend aus. Probier das mal, guck mal, vielleicht merkst du ja eine Veränderung. So, dann merkt die Person, ach cool, guck mal, jetzt geht's mir besser. Ich habe weniger Verdauungsbeschwerden. Deswegen habe ich auch mehr Gesundheit und mehr Resilienz, um über weitere Themen nachzudenken.
Und genau so. Das ist der Punkt, jawohl.
Ne? Und das musst du halt aufbauen, das. Bei wenigen Leuten ist es von heute auf morgen, bei den meisten Leuten, wo es von heute auf morgen ist, die befinden sich gerade in einer Lebenssituation, die tatsächlich privilegiert ist. Dir geht's scheiße gut. Ich konnte mit meinen und den finanziellen Mitteln meiner Eltern ein 1/2 Jahr in einem fremden Land wohnen, ohne mir finanzielle Sorgen zu machen. Das ist ein Privileg, das hat nicht jeder, das kann nicht jeder. Mhm. Aber umso wichtiger ist es halt eben, sich mit Leuten zu vernetzen, die auch noch nicht vegan leben und in Diskussionen beziehungsweise in Austausch zu treten und eben nicht mit, ah, die Person ist böse, ich bin der Gute, ich bringe ihm jetzt bei, was er falsch macht, sondern was muss ein Mensch glauben, damit Tiere essen die richtige Antwort ist? Und meistens gibt es irgendeinen Glaubenssatz, wie zum Beispiel, um ein echter Kerl zu sein, muss ich Tiere essen. Oder um hochwertiges Eiweiß zu haben, muss ich Tiere essen. Oder um nicht aufzufallen, nicht anzuecken, muss ich Tiere essen. So, und all das sind valide Glaubenssätze, die aufgrund von Erfahrung so beigebracht worden sind. Und es hilft nicht den Leuten, diese Erfahrung oder diesen Glaubenssatz abzuerkennen, sondern zu fragen, okay, was ist denn die Grundlage dahinter und wie kann ich die Person ermutigen, Gegenbeweise zu sammeln? Und das ist bei jeder Person vollkommen verschieden. Das ist eine ziemliche Herausforderung, weil man dann eigentlich ohne Coaching-Auftrag als Coach auftritt. Aber das ist, was Aktivisten eigentlich machen.
In meinen Augen ja, aber ich meine, klar, bei Aktivisten gibt es natürlich, das ist auch immer, ich finde, ich tue mich auch immer mit der Begrifflichkeit Aktivisten und vegane Szene unheimlich schwer, weil ich immer sage, okay, wer oder was ist denn die vegane Szene? Ich persönlich zähle mich da ehrlich gesagt überhaupt nicht dazu, weil ich denke, ich bin da irgendwie, ich bin normal, ohne das weder auf- noch abzuwerten. Aber ich finde, ich meine, ich bin ja nur sehr technisch und war lange im Prüfungsausschuss und bin ja auch eigentlich Veranstaltungsmeister. Das war immer so, weißt du, wenn Prüflinge, also und Elektroindustriemeister, und habe in den Prüfungen, also zum einen Video abgenommen, aber auch Elektrotechnik. Und wenn dann so Prüflinge kamen und meinen, haben dann einen Wert an der Tafel ausgerechnet und du hast so gefragt, ja, ist es denn okay? Und dann kam die klassische Antwort war, naja, das ist so im grünen Bereich, ja. Und da habe ich gesagt, was ist denn der grüne Bereich? Ja, ja. Und deswegen, ich bin da sehr rational physikalisch unterwegs und sage eben, was ist denn jetzt die vegane Szene? Also ist es der Graslutscher und der Artgenosse oder ist das Attila Hildmann oder war es mal Attila? Also wer ist das denn? Also ich tue mich mit dem Begriff unheimlich schwer, aber ich merke auch, der verschwindet gerade so ein bisschen aus dem Sprachduktus. Und was ich mich auch immer so ein bisschen schwer tue, ist so mit Aktivisten, wobei das meine ich sogar eher im positiven Sinn, weil ich finde, da braucht es eine gewisse Vielfalt. Also ich bin jemand, ich habe mir irgendwann genauso wie du überlegt, wie kann ich denn Leute erreichen? Jetzt bin ich tendenziell nicht nur Bewegungslegastheniker, sondern auch Legastheniker. Also ich bin jetzt nicht so der gute Schreiber, aber ich kann gut labern. Also habe ich irgendwann mit dem Podcast angefangen und habe gemerkt, hey cool, das hören Leute, mach das jetzt über 3 Jahre und mittlerweile auch Deutschland, Österreich, Schweiz, immer stabil. Ja, letztes Jahr Vegane Gesellschaft Schweiz hat mich auf Platz 2 der 10 coolsten deutschsprachigen Podcasts gewählt. Ja, also finde ich cool, gerade als Legastheniker ist geil, ja. Und als Kind hatte ich auch noch einen Sprachfehler und war beim Logopäden. Also es geht alles, wenn man will. Aber das ist meine Art, ja. Deine Art ist, du sagst schon Vertriebler, du bist an anderen Fronten, du kannst eben mit anderen Erfahrungen arbeiten. Und ich finde zum Beispiel jetzt so eine Sache, wie jetzt irgendwie so gut Tierschutz oder so macht, ja, die finde ich auch cool. Also ich bin jetzt halt nicht der Typ, der jetzt sich da nachts in irgendwelche Ställe reinschleicht. A, bin ich ein viel zu großer Schisser. B, sehe ich im Dunkeln fast gar nichts. Und C, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte vor dem, was ich da sehe, viel zu viel Schiss. Ich finde es aber cool, dass die Leute das machen und die braucht es auch. Oder so Leute wie Peter, so Leute wie Deutsches Tierschutzbüro. Also es braucht eine breite Palette an Aktivisten, die in allen diesen verschiedenen Formen und Facetten, in diesen ganzen sozialen Schichten, Altersgruppen, Netzwerken eben unterwegs sind. Ja, es braucht junge Leute, die die Sprache der jungen Leute haben, es braucht Ältere, es braucht irgendwie Ü40er. Und es ist auch nur ganz selten, dass ich eine Aktion nicht so gut finde. Also es gab hier in Wiesbaden mal eine Aktion von, ich glaube, Peter, wo ich tatsächlich selbst gesagt habe, oh, das fand ich jetzt ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Da waren die bei Kentucky KFC, was grundsätzlich erstmal in Ordnung war und haben sich in so hingelegt und sich mit Blut und Federn übergossen, was ich persönlich auch noch gut fand, aber der Zeitpunkt war halt ein bisschen blöd. Und zwar, das war halt irgendwie da waren sogar, glaube ich, Ferien und irgendwie Samstagmittag, wo halt wirklich viele Familien mit Kindern da waren, wo ich dachte, war jetzt vielleicht ein bisschen ungeschickt gewesen, um die richtige Zielgruppe zu erreichen. Aber ich meine, das ist jetzt irgendwie ein Fall von 100, ja. Aber deswegen finde ich jetzt die ganze Organisation scheiße. Also im Gegenteil, ja. Sie haben hinterher auch gesagt, naja, war jetzt nicht so richtig gut gewesen und haben ja auch was draus gelernt. Oder Animal Equality mit dieser 360-Grad-Brille, ja. Sind alles coole Aktionen und das sind ja auch alles Leute, die genauso wie du und ich dahinter stehen, wie sie es machen und was sie es machen. Und ich finde, das ist auch unheimlich wichtig.
die Leute halt so anzusprechen, wie sie gerade zuhören können, setzt aber halt auch voraus, dass du weißt, wer ist denn deine Zielgruppe, wo befindest du dich und wer findet dich zufällig. Das Spannende am Straßenaktivismus ist ja, du weißt nicht, wer dich findet und wie die ticken. Du kannst nur sagen, wir haben eine Message, auf die wir aufmerksam machen wollen. Und dadurch, dass die Aufmerksamkeitsspanne von Leuten in Fußgängerzonen ziemlich gering ist, versuchen wir es über Schockieren auszulösen und gucken dann anhand der Reaktion der Umstehenden, wer ist dafür gerade empfänglich. Die kann man dann abholen. Das sind die Leute, die
aber die machen Beispiel, das unheimlich gut. Also gerade diese Leute von Animal Equality, ich habe mich ja irgendwann dann auch getraut, das sind ja irgendwie 4 oder 5 verschiedene Filme, ich habe mich dann irgendwann auch mal getraut, mir einen reinzuziehen, habe danach Rotzen Wasser geholt, also da war ich schon lange vegan und habe aber gemerkt, die haben da ein ganz tolles Händchen und Feingefühl dafür. Also zum Beispiel, wie ich das abgesetzt habe, ja, dann stand schon so ein Mädel neben mir mit so einer Taschentuchbox, ja, und die haben auch gesagt, haben kurz vorher mit mir geredet und haben gesagt, naja, also den Film würde ich vielleicht jetzt an ihrer Stelle nicht angucken, vielleicht eher den, der ist nicht ganz so, aber trotzdem gut. Da habe ich gemerkt, hey, die machen das richtig gut, ja, und obwohl die, wie du richtig sagst, zwar mit dann letztendlich mit dem Instrument echte Schockbilder zeigen und das Ganze auch noch in diesem 360-Grad Virtual Reality, haben die aber auch, ich sag mal, amtliche Erfolgsquote. Und vielleicht, wenn so jemand das gesehen hat, der kommt danach zu dir, zu mir in Podcast oder zu sonst wem, kauft sich irgendein Buch. Also ich finde, die leisten alle wertvolle Arbeit und nehmen sich auch nicht zu ernst oder sagen jetzt, wir sind irgendwie geiler, weil wir Straßenaktivismus machen, sondern sind da wirklich auch insgesamt sehr offen. Dann gibt es noch die Magazine eben. Ich finde, so von meinem Gefühl ist, also dieses, ja, wenn wir jetzt mal auf diese vegane Szene nochmal blicken und sagen, okay, das sind Aktivisten aus verschiedenen Bereichen, finde ich, was ich sehr positiv finde, dass es in den letzten Jahren so von der Tendenz eher zusammengerückt ist. Also so vor 8 Jahren, wie ich vegan wurde, hatte ich irgendwie noch das Gefühl, dass da viel mehr so gegeneinander teilweise gearbeitet wird, aber dass jetzt unheimlich viele so, ja, also so die ganz Extremen, die kommen so ein bisschen runter und die ganz Weichen, die kommen ein bisschen höher, also dass sich da irgendwie eine viel breitere Mitte gefunden hat, plus, dass das Thema auch viel mehr in der Mitte eben angekommen ist.
Ich glaube das tendenziell auch, aber ich glaube, dass das auch ein Wahrnehmungsfehler ist. Ich glaube, es gibt immer noch sehr, sehr viele junge Menschen, die sehr radikal ins Thema einsteigen und dann auch sehr radikal versuchen zu kommunizieren, merken, das mundet nicht, ne? Also das gefällt den Leuten nicht, das zu hören, dann passen sie sich langsam an. Aber das ist so eine Phase, die durchlaufen sehr, sehr viele vegan lebende Menschen innerhalb der ersten 1, 2, 3 Jahre. Wir haben diese Phase jetzt schon durch und das Ding ist, die Szene in Anführungszeichen hat diese Phase schon durch. Das heißt, diejenigen, die außerhalb wahrnehmen, was die vegane Szene sagt, nehmen bestimmte, sag mal, Lautsprecher, bestimmte Influencer war, das ist dann halt ein Graslutscher oder ein Artgenosse oder Nico Rittenau, die haben all diese Phase schon durch. Das heißt, diejenigen, die aktuell von der Szene nach außen dringen, haben schon in der Regel pragmatischere Ansichten.
Ah, okay.
Die sagen dann zum Beispiel, ja, Laborfleisch ist okay oder es ist ein notwendiges Instrument, um langfristig gesehen möglichst viel Leid zu vermeiden. Und ich glaube einfach, dass die Szene eine gewisse Reifegrad erreicht hat.
Ja, und ja, genau, absolut.
Es gibt nicht weniger radikale Leute, sie fallen nur weniger auf, weil es jetzt so einen großen Fundus an bereits gesettelten Leuten gibt, die vielleicht auch gar nicht sich das Vegansein ansehen
lassen. Das ist eine spannende Theorie. Ich finde, nein, ich glaube, da gebe ich dir recht.
Also nehmen wir jetzt mal an, ja, früher, als es die veganen Messen gab, da waren von den Besuchenden waren wahrscheinlich irgendwie 90% vegetarisch, 40% vegan. Inzwischen sind da ganz normale Leute unterwegs, die sind, wenn überhaupt, flexitarisch und wollen sich einfach mal informieren, was es denn so gibt, ob das schmeckt und so. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich wollten.
Absolut.
Die vegan Lebenden, die leben ja schon vegan, die müssen nicht zwingend auf Messen gehen, das ist so ein bisschen Familientreffen, endlich kann ich mal alles probieren, ohne Fragen stellen zu müssen. Aber das ist schon durchaus in der Mitte der Gesellschaft angekommen, was Produkte angeht. Was den Lifestyle angeht, noch nicht, ne? Also es gibt durchaus sehr viele nicht vegetarisch-vegan lebende Menschen, die vegetarisch-vegane Produkte aktiv kaufen, Alternativprodukte. Hafermilch erfreut sich großer Beliebtheit bei Laktoseintoleranten zum Beispiel, bei Kuhmilch-Eiweiß-Allergikern, die dann aber vielleicht was anderes essen, Tiere in anderer Form konsumieren. Aber der Konsum von Produkten ist nicht mehr mit diesem negativen Stigma
behaftet. Absolut.
Ist meine Wahrnehmung,
ne? Ja, meine auch,
das
absolut,
bei McDonald's definitiv. Gibt's das. Da kommt das langsam an und da sieht man halt eben auch, was für eine Beeinflussungsmacht eine kleine Minderheit haben kann, wenn sie gut sich zusammentut und sich darüber Gedanken macht, wie man die Message verbreiten kann. Und
genau,
was du beschrieben hast von Animal Equality ist, das ist Vertriebspsychologie. Da geht es nicht nur darum, hey, hier ist ein Film, schau dir den an. Sondern, hey, vielleicht kennst du es noch nicht, wir machen das und das und das. Erstmal die Ansprache, wie kriege ich jemanden dazu, mit mir zu interagieren, offen zu sein für das Thema, was ich eigentlich vorantreiben möchte. Aber dann eben auch das ganze Setting, das ist ein Verkaufsgespräch gewesen. Sie hat ja mit dir gemeinsam überlegt, welcher Film für dich am besten geeignet ist. Ja. Tausch Film durch Auto aus und du hast einen Autoverkäufer.
Absolut. Also eben, ich war da wirklich nah. Ich meine, ich fand die an sich vorher schon gut, weil ich bei denen immer, die haben mich immer halt eh schon angesprochen, weil ich deren Weg so zwischen extrem und nicht extrem schon immer relativ gut fand, ja. Und ich meine, das waren junge Leute, alles prima. Aber also wie gesagt, die haben mich wirklich nachhaltig beeindruckt, wo ich so dachte, ja, eben cool, ja. Also ja, richtig gute Verkäufer eben in dem Sinne, ja.
Und das ist eigentlich, alle Aktivistinnen sind Verkäufer, die verkaufen halt nur eine Idee. Und die Frage, ob diese Idee angenommen wird oder nicht, hängt davon ab, wie viel Anpassungsleistung du zu deinem Gegenüber vollbringen kannst. Diese grundsätzliche Fähigkeit ist bei jedem Menschen verschieden und die Ausdrucksform, die der VerkäuferIn am besten steht, ist auch verschieden. Ich kann ein relativ breites Spektrum an Anpassungsleistung liefern, bin verbal aber auch nicht irgendwie auf den Mund gefallen. Ich kann mich rhetorisch ausdrücken. Ich kann irgendwie als Speaker auf einer Bühne stehen. Ich kann aber auch im One-on-One empathisch irgendwie als Coach arbeiten. Ich kann aber auch als Vertriebler mit Entscheidern reden. Ich habe da zum Glück eine große Bandbreite. Es kann genauso gut sein, dass jemand anders introvertiert ist und keine Lust hat, mit Leuten zu sprechen. Der oder die macht dann aber vielleicht Musik, macht dann irgendwelche inspirierenden Songs.
Oder
die
vielleicht ein cooles Backoffice-Design, coole Shirts, Aufkleber,
also was auch immer. Grafikdesigner eben für wen anders. Ne? Also es gibt für jedes Talent, für jede Persönlichkeitsneigung und für jedes Temperament gibt es halt irgendwie Möglichkeiten, die vegane Idee unter mehr Leute zu bringen. Und ich krieg regelmäßig zu hören, echt, du bist vegan, sieht man dir gar nicht an. Wo ich denke, okay, es gibt scheinbar immer noch einen Stereotyp. Lass uns diesen Stereotyp breiter machen.
Ich muss jetzt
gerade
entschuldigen, dass ich so lachen muss. Das ist gar nicht respektierlich gemeint, weil ich krieg immer gesagt, wie, du bist vegan, obwohl du so dick bist.
Ja. Charmant.
Ja, wobei vor 10 Jahren hatte ich ja noch fast 70 Kilo mehr, ja. Also ich bin ja, also ich habe ja, gut, ich habe jetzt Corona-bedingt 10 wieder drauf, aber ich wiege heute 60 Kilo weniger wie vor 10 Jahren. Aber das wissen die Leute ja nicht. Die sagen immer nur, oh, du bist aber ganz schön kräftig dafür. Da sage ich immer spaßeshalber, ja, du, denk immer dran, Pommes, Chips, Wodka ist auch alles vegan. Also vegan ist nicht gleich gesund. Wobei ich Top-Blutwerte habe. Ich hatte ja Probleme im Herzen, ich brauche keine Medikamente mehr. Also ich bin wirklich gesund und halt auch schon immer kräftig gewesen, aber ich habe auch relativ wirklich gute Schnellkraft, zwar keine Ausdauer, aber so heben kann ich schon echt ganz amtlich. Und deswegen musste ich jetzt gerade so lachen. Jetzt gerade bei dir hätte ich jetzt gedacht, weil ich kenne dich ja, du bist so also sportlich, ja, und schlank und alles. Jetzt kriegst du das auch gesagt. Also, wer ist denn jetzt der echte vegane Stereotyp? Vielleicht doch noch der mit dem Jutebeutel und der, weiß ich nicht,
Bartikose oder. Ne, ich bin ja vor meiner visuellen Präsentation bin ich ja relativ konservativ. Ne? Ich habe irgendwie einen Seitenscheitel, relativ kurzen Haarschnitt. Ich habe gar keine Tattoos und null Piercings und trage selten ausgefallene Kleidung. Ich sehe halt sehr normal aus. Aber hier ist das Ding, wenn mir das ermöglicht, zu mehr Leuten leichten Verbindung aufzubauen und stärkeren Einfluss zu haben, ist das was ich sehr, sehr gerne in Kauf nehme. Unabhängig davon, dass ich auch finde, dass das irgendwie zu meinen Körperformen ästhetisch nach meinem Schönheitsideal passend ist, ist es einfach ein verflucht praktisches Vehikel, wenn du nicht erstmal an 5 Schubladen vorbei argumentieren musst, bevor ein Typ
dazuhört. Nein, deswegen bin ich jetzt alle, die uns jetzt zuhören, ja, also kommt doch mal auf die Facebook-Seite der Lust auf Vegan Podcast zu unserer Folge vom Dirk und mir und schreibt uns doch mal bitte, A, habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht und B, was glaubt ihr, wie sollte quasi der Idealvegane aussehen? Weil, also gut, ich habe Tattoos, bin eher kräftig, bin halt auch rein Hesse in meiner ganzen Art eher so ein bisschen hoppla, da bin ich, aber im Herzen sind wir gute Menschen und wie gesagt, also ich kenne dich und also du bist dann zu normal, um vegan zu sein und ich bin irgendwie zu dick, um vegan zu sein. Also das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Also alle, die zuhören, bitte, keine Ahnung, ich überlege mir was, wir verlosen irgendwas, ein Buch, ich habe ja immer irgendwas über, irgendwas finden wir. Schreibt uns doch mal bitte, wie ist der perfekte Klischee-Veganer heute im Jahr 2021? Das ist eine spannende Frage, Dirk. Da mache ich mir jetzt noch lange Gedanken drüber.
Wohnt auf jeden Fall irgendwo in Berlin-Mitte, Wahrscheinlich in so einem Hof irgendwie auf der zweiten Etage mit Balkon zum Hof raus.
Okay, denn
so.
Keine Ahnung. Ich hatte ja eine ganz spannende Folge Anfang des Jahres mit einem Kommunikationsexperten aus Wiesbaden. Das war so eine Crossover-Folge. Da haben wir schon gesagt, der Weg zum High-Trust-Veganer. Und dann mache ich ja jetzt einen Schritt mehr. Ich ziehe jetzt vom Land in die Altstadt nach Mainz, so ein bisschen altbaumäßig, also kleine Studentenbude und so weiter. Also offensichtlich bewege ich mich dann etwas mehr in dieses vegan Klischee, ich weiß es nicht. Aber es ist eine spannende Frage, finde ich jetzt, ist echt spannend. Ich würde aber gerne, trotz der Zeit, die wir schon aufgebraucht haben, ich würde mal ganz kurz auf dieses Thema Ernährung, Studium und so weiter eingehen. Das heißt, du hast irgendwie eine Ernährungsberatung, nenne ich es jetzt einfach mal, gemacht, in irgendeiner Form, bevor du vegan wurdest. Habe ich das
quasi
richtig?
Genau. Also ich habe meinen Bachelor of Science in Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften gemacht an der Uni Bonn von, was ist dann, 2008 bis 2011. Mein Master war eher so in die Richtung Ernährungs- und Weltwirtschaft, also Wirtschaftsstudiengang, der darauf aufgebaut hat. Das reine Ernährungswissenschaftenstudium war aber, bevor ich mich überhaupt mit vegetarisch auseinandergesetzt habe. Damals war in meinem Leben mehr so Steinzeiternährung, Paleo, Keto, Low Carb.
Genau, das hätte mich jetzt auch mal interessiert. Das heißt, du hast es ja jetzt nicht irgendwie vor 100 Jahren gemacht, sondern nach 2000, nach der Jahrtausendwende. War das denn in irgendeiner Art und Weise überhaupt ein Thema in diesem Studium?
Fast gar nicht. Also wenn überhaupt halt eben beim Thema Mikronährstoffe, dass es kritische Nährstoffe für bestimmte Bevölkerungsgruppen gibt. Da kam jetzt aber nicht nur für Vegetarier und Veganer das und das ein kritischer Nährstoff, sondern auch für Senioren ist das und das ein Nährstoff, der kritisch ist oder für Säuglinge und so weiter und so fort. Also da wurde schon, ich sag mal, relativ allgemeingültig drauf eingegangen. Das Problem ist halt nur, an der Uni Bonn sitzen die Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften an der agrarwirtschaftlichen oder an der agrarwissenschaftlichen Fakultät. Wir hatten im ersten Jahr alle Vorlesungen zusammen mit den Agrarwissenschaftlern. Es ist wahrscheinlich wissenschaftlich politisch herausfordernd zu sagen, Milchprodukte können zu Volkskrankheiten führen. Liebe Milchviehbauern, die hier sitzen und studieren. Das ist politisch herausfordernd, wahrscheinlich nicht gewollt. Dazu kommt auch noch mal, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ja auch meines Wissens nach nicht ausschließlich öffentlich finanziert ist, sondern teilweise auch durch Privatinstitutionen finanziert wird. Und dass sie auch beispielsweise bei den Öffentlichen auch entsprechende, weiß ich nicht, Ministerium für Landwirtschaft oder sowas mit dabei haben werden. Fast garantiert. Ich kenne nicht die genauen Verstrickungen. Aber in dem Moment, wo du halt ein Zusammenspiel aus verschiedensten Wirtschaftszweigen hast und Ernährung mit Landwirtschaft verknüpfst, wird es unmöglich, neutral darüber zu berichten. Du darfst nicht sagen, was für Konsequenzen das hat, weil du dir dann ein Standbein weggräbst. Und das ist schon, was ich beobachtet habe, denn zum Beispiel jetzt die Statements der Deutschen Gesellschaft für Ernährung für vegetarisch-vegane Ernährungsformen, die sind wissenschaftlich vernünftig ausgearbeitet. Die sind auch, wenn man sie in ihrer Gänze liest, ziemlich fair. Aber es gibt bei Papern, also bei wissenschaftlichen Arbeiten, immer einen Teil Zusammenfassung, auf Englisch Abstract. Da darf man nicht vollkommen frei schreiben, aber da wird eine Zusammenfassung des gesamten Restes zusammengefasst. Und da steht dann sowas wie, wir raten ab von der veganen, vegetarischen Ernährung, weil es kritische Nährstoffe gibt. Die nächsten 3-4 Seiten gehen darüber, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist, mit einem normalen Speiseplan diese Nährstoffe zu nehmen und dass man doch bitte B12 nehmen soll und dann ist eigentlich alles okay. Aber mit was man das quasi einleitet, ist in meinen Augen eine politische Entscheidung gewesen.
Und das ist auch immer der Satz, der dann irgendwo halt leider hauptsächlich irgendwo auftaucht dann. Ne?
So funktionieren Schlagzeilen. Ne? Wir haben nicht die Abstraktionsfähigkeit, um jeden Sachverhalt, der uns präsentiert wird, irgendwie rational zu verarbeiten. Ich meine, bei der Pandemie aktuell merkt man es genauso. Was von wem gesagt wird und wie es dann übersetzt wird in den Medien, da ist ein riesiger Gap dazwischen. Und wie es dann auch Leute hören, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Also wenn ich jetzt sage, bei mir haben sich meine allergischen Symptome durch die vegane Ernährung verbessert. Also willst du sagen, dass die vegane Ernährung Krankheiten heilt? Nein, ist doch nicht, was ich gesagt habe. Ne? Aber Leute möchten einen einfacheren Satz hören, als wie komplex man sich ausdrücken müsste, um wissenschaftlich nah an der Wirklichkeit dran zu sein. Ich kann auch nicht mal sagen, ob es für wen anders die allergischen Symptome verbessert. Keine Ahnung. Vielleicht, wenn du gegen Soja allergisch bist und du wirst von ich esse kein Soja tierisch zu ich esse nur Soja vegan, geht's dir wahrscheinlich schlechter. Das lässt sich nicht so leicht zusammenfassen. Ne? Man muss halt eben gucken, was sind wirklich die Faktoren, die da irgendwie zusammenkommen. Und da gibt's ja auch Studien durchaus, wo man sagt, okay, wir schauen uns ausreichend große Bevölkerungsgruppen für einen relativ langen Zeithorizont an und gucken, wie die sich ernähren, rechnen alle anderen Faktoren, die Gesundheit beeinflussen können, möglichst stark raus. Also ob jemand raucht zum Beispiel, wie viel man arbeitet, Luftqualität, keine Ahnung was, Körpergewicht und so. Und dann schauen wir uns an, gibt es Tendenzen, die wir beobachten können. Sind diejenigen in der Gruppe, die mehr Obst essen, mehr oder weniger gesund als der Durchschnitt? So, und da findet man relativ konsistent, also gleichbleibend, ja, mehr Obst und Gemüse, mehr Hülsenfrüchte, meistens auch mehr Vollkorngetreide, weniger Fleisch und verarbeitete Lebensmittel, also auch inklusive verarbeitete Mehlprodukte.
Ne, also Mehl und Zucker vor allem, ja. Also,
ja, Mehl, Zucker, ja. Tierische Produkte, Milcheiweiße und so.
Genau,
ne? Ja. Genau, also hochverarbeitete, veredelte Produkte. Ne? Und je grundsätzlicher das Ganze wird, je vollwertiger das Ganze wird, umso gesünder ist das Lebensmittel in der Regel. Ne? Hülsenfrüchte sollte man nicht roh essen. Die müssen verarbeitet werden, damit sie verdaulich sind, oder man muss sie halt keimen oder irgendwie sowas. Da gibt's schon einen Unterschied, aber dass ein Vollkornmehl gesünder ist als ein Weißmehl und dass vielleicht Leinsamen ein bisschen gesünder sind als Leinsamenöl und dass vielleicht auch Nüsse gesünder sind als Nussöl, da würden die meisten zustimmen. Und man denkt dann immer, oh, du isst jetzt vegan, das heißt, du isst den ganzen Tag nur vegane, hochindustriell verarbeitete Ersatzprodukte.
Ja, also das
ist ja auch nicht der Fall. Also vielleicht schon, weil es geil schmeckt,
das aber ist muss eine ja Story, nicht der Fall sein. Die so die Stammhörer, die hören die jetzt, glaube ich, zum 86. Mal von mir, aber werde ich nie vergessen und es ist immer wieder spannend, wie ich so bisschen vegan war und mit dem Podcast angefangen habe und da kamen auch so viele, die gesagt haben, können wir nicht mal zusammen einkaufen gehen, so fand ich immer coole Idee. Also werde ich nie vergessen, ja, da sind wir, du weißt ja, wie das ist, so jeder Supermarkt, da kommen erstmal Obst und Gemüse, ja, und ich habe einfach, weil ich finde es immer cool, halt ein veganes Chili zu machen und zwar auch ein Chili, nicht mit einem Ersatzprodukt, sondern einfach das Hackfleisch wegzulassen. Um den Leuten einfach mal zu zeigen, dass der Geschmack eben nicht von dem Hackfleisch kommt, ja, sondern eigentlich nur der eklige Geruch in der Wohnung vom Anbraten des Hackfleisches. Und dann sind wir reingegangen und dann habe ich erstmal Tomaten in den Korb gelegt. Und dann hat, also wirklich, das ist so oft passiert, so fragende Blicke. Ich so, was los? Ja, jetzt Tomaten. Ich so, ah ja, klar, das Höschen machen wir schon selber, wir nehmen nichts Fertiges. Ja, aber Tomaten sind ja jetzt nicht vegan. Und ich so, wie das jetzt? Ah ja, aber das ist ja Obst. Also später habe ich dann gedacht, naja, meinen die vielleicht, ob es mit tierischen Dingen gedüngt wird oder so. Und ich so, ja, warum ist das nicht vegan? Natürlich ist das vegan. Ja, aber das ist doch Logo, das ist ja Obst. Obst und Gemüse, das ist mir ja schon klar, dass das keine tierischen Lebensmittel sind. Und er sagt, ja, aber genau darum geht's doch. Ja, was stellst du dir denn unter vegan vor? Und das ist exakt das, was du gesagt hast. Also das ist, und ich will mich da jetzt gar nicht drüber lustig machen, in keinster Weise. Mir ging's ja so gesehen ähnlich, dass halt die Leute an diese, also bei vegan wirklich nur an diese Ersatzprodukte denken und diese Vergleichsprodukte, die ja auch toll sind und gut sind, aber eben dann so ein bisschen vergessen, dass halt eine Kartoffel oder im Normalfall auch eine Nudel oder eine Zucchini oder ein Apfel. Weißt du, so, was hat die Oma immer gesagt? Bub, statt Schokolade isst man Apfel. Das war schon gar nicht so doof gewesen irgendwie, ja. Finde ich, das ist so eine ganz spannende, wieder so ein ganz spannender anderer Ansatz, wo man eben irgendwie auch Leute abholen kann oder muss, ja.
Deswegen sage ich immer das V-Wort, das böse V-Wort. Ne? Also es werden so viele Weichen im Kopf gestellt, wenn man vegan sagt. Die alle aus dem Weg zu räumen, ist herausfordernd. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich versuche mich von vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln zu ernähren, haben die meisten Leute wahrscheinlich mehr Obst- und Gemüseabteilung im Kopf, als wenn du sagst, ich ernähre mich von veganen Produkten.
Also ich will das auch nur noch mal sagen, also das hat gar nichts damit zu tun, dass das irgendwie jetzt dumme Leute oder so sind, in keinster Weise, aber ich verstehe das auch, dieses Denken, ja, weil das ja auch viel so in Medien und Industrie und so suggeriert. Ich meine, irgendwann gab es ja mal diese Knallerfirma, die sogar irgendwie veganes Mineralwasser angeboten hat. Anderes Beispiel, die Manna-Waffeln, die waren schon immer vegan, haben sie sich vegan draufdrucken lassen, hatten sie 15% Umsatzeinbruch, haben sie draufgedruckt, vegan war aber schon immer so, haben sie wieder normal verkauft, ja, also, und sowas kannst du auch nicht planen, ja, das ist eine extreme Dynamik, die eben, ja, in den Köpfen stattfindet, ohne dass es die Leute vielleicht jetzt auch abneigend meinen, das ist halt einfach so, vielleicht auch manchmal so eine gewisse Unsicherheit und dann wird so viel erzählt mit Vitaminmangel und das und selten jenes, man macht sich Sorgen um die Oma und die Kinder und geht das überhaupt, dann gibt es ja noch Leute, die ihre Tiere vegan ernähren, die sind ja dann ganz verrückt, also das ist echt, ja.
Ich glaube, das ist ein sprachliches und ein Wahrnehmungsproblem beziehungsweise eine Herausforderung, die wir da haben. Wenn wir sagen, wir ernähren uns vegan, wird oft gehört, wir ernähren uns von veganen Lebensmitteln. Das ist eine bestimmte Klasse an Lebensmitteln, die speziell für vegan lebende Menschen entworfen wurden. Eigentlich ernähren wir uns ja von Lebensmitteln, die vegan sind. Das ist ein Zusatzattribut, was ein jedes Lebensmittel aufweist, das mit den Werten Ja und Nein belegt sein kann. Das ist keine Vegan-Abteilung. So, und ich glaube, da ist der Unterschied in der Wahrnehmung, dass wenn jemand sagt, lass uns mal vegan einkaufen gehen, ist dann schon eigentlich die Frage, willst du mit mir Produkte für VeganerInnen einkaufen gehen oder willst du mit mir Produkte kaufen gehen, die ein Veganer isst? Weil das sind verschiedene Sachen. Und da merkt man halt, allein schon dadurch, dass dieser Satz so verschieden aufgefasst werden kann, das sind alles die gleichen Stolperfallen, die wir haben, wenn wir sagen, ich ernähre mich vegan oder ich lebe vegan oder ich kaufe nur vegane Produkte und so weiter und so fort. Da entstehen riesige Wahrnehmungsunterschiede und Verarbeitungsunterschiede mit Leuten, die mit dem Wort noch nicht viel anfangen können, weshalb es manchmal hilfreich sein kann, das Wort zu vermeiden. Ne? Also generell finde ich es wichtig, das Wort auch in der gesellschaftlichen Debatte zu platzieren und das die Akzeptanz dafür zu steigern. Aber man kann auch sagen, rein pflanzlich. Selbst plant-based fängt an, sich im deutschsprachigen Raum durchzusetzen. Ja. Das ist für viele Leute hilfreich. Einfach mal, um das abzubauen. Und dann kommt, oh, ich kaufe jetzt nicht den Müller-Milchreis, weil Müller ist unvertretbar. Ja, du musst den auch gar nicht kaufen. Du kannst den einfach nur im Regal stehen lassen für die Milchreis-Fans, die jetzt also den Kuhmilch-Milchreis, den veganen Milchreis nehmen. Die kaufen so oder so Müller, egal wie scheiße du die findest.
Ja.
Das schlecht zu reden, macht die Welt nicht für dich besser. Also du kannst ruhig sagen, ich für meinen Teil möchte das nicht kaufen, aber ich finde cool, dass andere es kaufen können.
Ja.
So. Ja, aber die nehmen doch ein riesiges Stück von dem veganen Kuchen weg. Wieso? Du kaufst das doch auch nicht. Und diejenigen, die das kaufen würden, kaufen auch nicht den von, weiß ich nicht, jetzt irgendeiner Biomarke beim Biosupermarkt. Das sind grundsätzlich verschiedene Konsumentengruppen. Und das ist okay so. Ich kenne jetzt wenig VeganerInnen, die seitdem es da einen veganen Burger gibt, regelmäßig zu McDonald's laufen. Aber es gibt schon Leute, die, weil sie zufällig bei McDonald's waren, jetzt einen veganen genommen haben statt einen Fleischburger. Und dafür sind diese Produkte da. Es gibt verschiedene Produkte für verschiedene Konsumentengruppen. Und indem man möglichst vielen Leuten es möglichst einfach macht, im Hier und Jetzt eine vegane Konsumentscheidung zu treffen, machen wir das Gros der Konsumentscheidungen deutlich leidärmer. Das ist eine wichtige Entwicklung und für jeden Einzelnen, der es noch schafft, sich ausschließlich mit veganen Produkten zu versorgen und vegane Entscheidungen zu treffen, das begrüße ich umso mehr. Schafft nicht vielleicht jeder im Hier und Jetzt von heute auf morgen.
Nein, aber ich sage auch immer, ich finde, also das ist auch gar nicht so das Ziel. Ich sage ja auch immer zum Beispiel, meine Zielgruppe sind nicht 1 Million Veganer, sondern 82 Millionen Nicht-Veganer. Ist eine viel größere Gruppe. Und ist auch viel vielfältiger eben, ne, wie wir jetzt ja eben festgestellt haben. Und jeder Schritt ist gut. Und ich sag nur immer, auch wenn jemand jetzt 10, 20, 30, 40 anfängt, es muss halt klar eine gewisse Ernsthaftigkeit, ein gewisses Interesse daran eben sein. Aber das kommt eben meistens dann, also oft halt eben über die Gesundheit, dass sich die Leute irgendwie besser fühlen. Was man ja auch ganz oft hört, wenn so vegan backen, oh, eigentlich schmeckt das viel besser ohne Ei, ist sowas, was man auch ganz oft hört oder ich zumindest ganz oft höre. Oder wenn man statt Butter dann Öl benutzt, oh, der Muffin ist viel fluffiger. Also das müssen irgendwelche Erfolgserlebnisse sein und die gibt es ja durchaus eben. Dirk, ich habe immer so eine hypothetische Abschlussfrage, die ist zwar sehr, die ist so ein bisschen strange, sorgt aber eigentlich immer dafür, dass der Gast ein wunderschönes Abschlusswort findet. Wenn du jetzt, also jetzt eine Fee käme und du dürftest eine Entscheidung treffen, die eben die vegane Zukunft in irgendeiner Art und Weise beeinflusst, was würdest du dir wünschen?
Also bei allen Menschen oder jetzt bei mir?
Nee, bei allen Menschen, also global, würde für alle gelten.
Ich wünsche mir, dass alle Menschen einen instinktiveren Zugang zu Empathie gegenüber Nichtmenschen finden. Weil ich glaube, das reicht schon. Also man muss gar nicht so viel Fakten büffeln. In dem Moment, wo man wirklich einmal in seinem eigenen Körper sich das Gefühl vorgestellt hat, was ein Tier in Massentierhaltung hat, während es gehalten, ausgebeutet, vergewaltigt oder getötet wird, finde ich es schwierig, darüber hinwegzusehen. Das ist aber eine Erfahrung. Das ist kein Wissen darüber. Das Wissen haben die meisten. Die meisten wissen, was mit Tieren passiert. Nur wir erfahren es nicht, weil wir diesen Erfahrungsbereich abschalten. Und noch mehr Empathie gegenüber Menschen wäre auch super, aber ich glaube, vor allem für die vegane Geschichte bräuchten wir mehr Empathie gegenüber Nicht-Menschenwesen.
Ja, schließe ich mich an. Siehst du, ich sag ja, gibt immer perfekte Schlussworte. Also ich bin mir relativ sicher, das war nicht unsere letzte Folge, weil ich hätte hier noch so ein paar Fragen, die in diese andere Schiene mit diesem Ernährungsberater und den Weg danach gehen. Von daher glaube ich, dass wir uns früher oder später nochmal hören sehen, sowieso, vor allem wenn Corona rum ist. Also auf jeden Fall erstmal vielen Dank, dass wir trotz der langen Vorbereitungsphase uns jetzt so schnell zusammengetroffen haben. Das freut mich sehr, zumal ich weiß es ja auch, also auch die Gespräche, die wir so auf Messen hatten und so mit dir, die sind immer gut. Ich habe lustigerweise, obwohl ich selber Elektromeister bin, tatsächlich durch deine Beratung mit Greenpeace Energy, das kann ich ruhig auch jetzt so sagen, habe ich es tatsächlich nochmal geschaut. Ich war vorher wirklich schon sehr stromsparend unterwegs, aber habe tatsächlich nach unserem Gespräch nochmal, also das ist echt der Wahnsinn, du hast mir das auch ziemlich genau ausgerechnet, ich habe fast nochmal durch Stecker raus beim Trockner und Stecker raus bei der Waschmaschine und so ein paar Geschichten. Ich habe tatsächlich, du hattest damals ausgerechnet, damit kannst du so 60 bis 80 Euro im Jahr nochmal sparen. Tatsächlich waren es dann bei meinem alten Stromanbieter tatsächlich etwas über 100 Euro. Und jetzt bei Greenpeace Energy dann umgerechnet, hast du das fast auf dem Euro genau richtig ausgerechnet. Also das sind also über 80 Euro, also hast eher noch tief gestapelt, die ich da jährlich gespart habe, nur um mein Verhalten zu ändern. Und dann habe ich natürlich so Lunde gerochen und habe dann so irgendwann gesagt, naja, so Gefrierschrank, komm, brauchst du doch nicht mehr, geh lieber zwei, dreimal mir einkaufen, frisch. Und bin dann echt irgendwann so zum Stromspar-Junkie und ich bin totaler Nerd, also PlayStation und so, also ich brauche keinen riesen Fernseher und so, aber es gibt so ein paar Dinge, die müssen schon sein. Bin dann tatsächlich mittlerweile auf, also weniger als die Hälfte meiner vorherigen Vorzahlung im Monat. Das ist krass, ja. Also das sind noch so Themen, da müssen wir irgendwann nochmal drüber reden, weil ich weiß, du bist sehr breit aufgestellt, was eben nicht nur vegane Ernährung angeht, sondern vor allem vegane Lebensweise. Da machen wir definitiv nochmal irgendwann eine eigene Folge drüber. Ich glaube, für heute haben wir wahnsinnig viel Content rausgearbeitet. Das war unheimlich spannend. Und dafür danke ich dir ganz ehrlich. Ich weiß ja, wenn Leute jetzt mit dir speziell in Kontakt kommen wollen, wie können die dich am besten finden? Also ihr könnt natürlich mich fragen, ich leite den Kontakt gern weiter, aber wie finden sie dich am besten, wo, auf welcher Plattform?
Geht über zwei Internetseiten. Das ist einmal einfachsovegan.de. Da ist alles quasi, was ich im Bereich Ernährung anbiete, also ob ich jetzt als Speaker oder als Coach für Leute tätig werden möchte. Und dann gibt es noch für das ganze Thema so Coaching, Achtsamkeit, Aufarbeiten von Glaubenssätzen, meine Coaching-Seite, das ist hplusv.de, also hplusv.de. Da sind auch jeweils Kontaktdaten, da kann man mich auch gerne anfunken und eine Kontaktanfrage senden. Darüber bin ich leicht zu finden. Ich bin auf Twitter und Instagram null aktiv. Vorhanden, aber null aktiv. Gerne über die Homepages gehen.
Cool. Dann danke ich dir und bis demnächst, würde ich einfach sagen.
Bis demnächst, lieber Erik. Sei mir eine Freude.
Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner. Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de